Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zu einer neuen Folge von Neues Stiften. Mein Name ist Jörg Schumacher und ich habe heute einen tollen Gast, auf den ich mich auch schon die ganze Zeit gefreut habe. Und zwar ist bei mir Ansgar Wimmer. Herr Wimmer, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ansgar Wimmer, vielleicht für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, muss ich kurz vorstellen, gehört dem Vorstand der Alfred-Töpfer-Stiftung seit 2004 an. Inzwischen ist er auch Vorsitzender der Töpfer-Stiftung und er ist auch im Bundesverband der Stiftungen aktiv, auch dort im Vorstand. Und als ob ihm das nicht reicht, hat er jetzt auch noch ein Projekt gegründet, und zwar GoVote. Herr Wimmer, waren Sie nicht ausgelastet oder was war der Grund?
Doch, ausgelastet bin ich schon, aber die Zeiten sind bewegt und da muss man sich auch aus der Zivilgesellschaft heraus positionieren. Das ist das erste Mal passiert vor der Europawahl im vergangenen Sommer. Da hatten viele Angst, dass die Menschen nicht zur Wahl gehen und dass deshalb extremistische Parteien mehr Stimmen kriegen, als dieses Land verträgt. Und deshalb haben wir gesagt, niedrige Wahlbeteiligung sozusagen stärkt die Extreme. Wir wollen gerne uns stark machen fürs Wählen gehen. Und so ist die Kampagne GoVote geboren worden, mit dem Wunsch überparteilich, also ich bin parteilos, stehe auch keiner Partei nahe, überparteilich fürs Wählen gehen zu werben. Das war ein erstaunlicher Erfolg, weil wir am Ende der Kampagne vor den Europawahlen 100 zivilgesellschaftliche Organisationen, Vereine, Verbände, Stiftungen in Hamburg gefunden hatten, die mit uns fürs Wählen gehen werben. Und wenn man sich die Statistik anguckt, das ist ein bisschen schwierig mit der Empirie, hat es tatsächlich geklappt, in Hamburg die Menschen stärker zum Wählen zu kriegen als anderswo. Hamburg lag 2% in der Wahlbeteiligung im Zuwachs über allen anderen westdeutschen Großstädten.
Nun würde ich jetzt nicht nur, weil ich aus Hamburg komme, aber immer sagen, da brauchst du doch eigentlich gar keine Ermunterung. Trotzdem sprechen Sie von Erfolg. Das bedeutet, vorher muss das ja ein bisschen anders gewesen sein in der politischen Landschaft. Was sind die größten Hemmnisse für Menschen, wählen zu gehen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, viele Menschen halten die Demokratie für selbstverständlich. Sie sind damit groß geworden, die Kriegsgeneration, die das gar nicht als selbstverständlich erachtet hat, sozusagen scheidet langsam davon. Und Menschen haben oft den Wunsch und den Glauben, das wird schon gut gehen. Irgendwie raufen die sich dann zusammen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass die Politik nicht immer dazu angetan ist, die Leute fürs Wählen gehen zu begeistern. Die Politik insbesondere in den letzten Jahren war sehr zerstritten. Der politische Anstand hat sehr gelitten. Wie gesagt, die Extreme haben zugelegt. Das stellt viele Leute vor die schwierige Frage, was soll ich denn wählen und was kommt da raus und zählt meine Stimme eigentlich, wenn da irgendwie Millionen von Menschen zur Wahl gehen.
Aber das sind ja alles Impulse, die nicht damit erledigt sind, dass man sagt, geh einfach wählen, sondern genau das, was Sie gesagt haben, was soll ich denn wählen? Wie geben Sie da Hilfestellung oder wie kann man da überhaupt Hilfestellung geben?
Also zum einen ist es so, dass die Menschen ja vielfältige Informationsmöglichkeiten haben, den Wahl-O-Maten, und die Landeszentralen für politische Bildung, die seriösen Medien klären auf. Und es ist einfach auch nochmal wichtig zu begreifen, was für ein Privileg das ist. Und wir versuchen das mit der Kampagne GoVote, auch der, die wir jetzt aktuell machen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, sondern mit Humor, mit einem Lächeln und mit eben auch dem Wunsch, dass Leute darüber reden, was sie wählen. Denn das ist vielleicht die beste Möglichkeit, sich ein Bild zu machen, mit den Nachbarn, mit in der Familie zu diskutieren und zu sagen, was ist euch wichtig, welche Themen treiben euch um, Wohnraum, soziale Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, wirtschaftliches Gelingen, also dass man ins Gespräch geht gesellschaftlich. Und die erste Kampagne kam tatsächlich aus der Mitte der Kultur. Mhm. Wir sind im Kern eine kulturfördernde Stiftung. Mhm. Und viele kulturelle Einrichtungen haben gesagt, hey, wir sind doch sowas wie das gesellschaftliche Lagerfeuer. Und am Lagerfeuer muss man sprechen über das, was in unserem Land wichtig ist. Und so ist diese Kampagne gewachsen. Die hat damals im Sommer 2024 kumuliert in einem Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg. Aber eben nicht nur in der Elbphilharmonie, sondern in 24 Stadtteilkulturzentren, in die Techno-Brass-Band-Meute, ist durch den Ostdorfer Born gezogen, hat die Leute aufgerüttelt, also das Thalia-Theater hat tolle Sachen gemacht. Also es war wirklich gute Stimmung in der Stadt.
Nun ist es natürlich so, gute Stimmung ist das eine, aber trotzdem ist ja der Trend bei Parteien, die eher am rechten Rand sind, ungebrochen. Ist das nicht ein Rückschlag oder trennen Sie das voneinander? Denn eigentlich muss man ja auch sagen, uns ist wichtig, dass ihr wählen geht, dass ihr die Demokratie stützt und alle Parteien, die hier im demokratischen Spektrum angeboten werden, sind auch wählbar.
Also, da gibt es mehrere Sachen sozusagen. Die Kampagne Go Vote, die wir im Moment fahren, hat zwei Ziele. Das eine ist, die Menschen zum Wählen zu bringen, und das andere ist, die Leute über Demokratie ans Nachdenken zu bringen. Also das, was ich vorhin sagte, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und auch mal noch ein bisschen weiter zu denken, weil nicht jede Partei, die ich demokratisch wählen kann, ist eine demokratische Partei. Das ist ein Satz, über den lohnt sich mal nachzudenken, weil oft die Behauptung da ist, naja, wir sind doch demokratisch gewählt, also sind wir eine demokratische Partei. Es gibt aber bestimmte demokratische Werte, die weit über das hinausgehen, was die Mehrheit entscheidet, bedeutet, sondern Demokratie bedeutet auch Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Minderheiten, Schutz vor Antidiskriminierung, Meinungsfreiheit, auch sich zu Ende zuhören. Das sind alles demokratische Eigenschaften. Und da Menschen zu ermutigen, zu sagen, prüft mal eure Wahlentscheidungen darauf hin, nicht nur weltdemokratisch, sondern wählt auch demokratische Parteien. Das macht diese Kampagne in einer ganz erstaunlichen Art und Weise ist die losgegangen. Ich sagte eben, dass die letzte Kampagne mit 100 Institutionen geendet hat. Diese hat mit 100 begonnen. Wir sind jetzt bei 170 Institutionen in Hamburg. Und zwar kreuz und quer durch die Stadt. Der größte Sportverein, der mitgliederstärkste, der ETV, Eimsbütteler Turnverein, ist mit dabei. Es sind die Stadtteilkulturzentren wieder dabei.
Aber wenn Sie sagen, die sind dabei, die unterstützen, was bedeutet das konkret? Hängen die Plakate auf, gehen die Trommeln oder wie
genau,
muss ich mir das
vorstellen? Genau, die hängen Plakate auf. Der ETV hat in seiner Mitgliederzeitung mit 18.000 Mitgliedern eine Anzeige und er lädt ein, mitzudiskutieren. Also zum Beispiel auf einer Jahreshauptversammlung mal zu überlegen, Moment, Demokratie geht uns alle an. Der Vorsitzende Frank Fechner hat das wunderbar gesagt. Bei uns lernen wir nicht nur im Wettkampf zu gewinnen, sondern wir lernen auch zu verlieren. Wenn wir mal in die USA gucken, da haben wir einen Präsidenten, der kann nicht verlieren, der konnte nicht verlieren.
Also das der hat ja jetzt auch nicht verloren.
Nee, aber er hatte zwischendurch mal verloren und konnte damit gar nicht umgehen. Und insofern gibt es, und was mich eben sehr berührt, ist das breite Spektrum. Also der ehrwürdige Hamburger Überseeklub ist mit dabei, aber auch das Straßenmagazin Hinz und Kunst. Die Katholische Akademie ist dabei, das Bündnis Islamischer Gemeinden ist dabei. Wir sind also auch in der migrantischen Community unterwegs. 170 Institutionen in Hamburg machen mit. Sie werben dafür in Plakaten, in Gesprächen, in den Vereinstreffen. Die türkische Gemeinde ist mit dabei. Und das ist wichtig, dass Demokratie Stadtgespräch ist und keine Selbstverständlichkeit. Hamburg hat eine starke Bürgergesellschaft und die schlägt sich da nieder.
Aber das ist auch der Punkt. Also Sie sind bis jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch regional begrenzt. Nun, wie gesagt, muss man Hamburgern vielleicht nicht sagen, dass sie wählen gehen sollen. Trotzdem eine starke Initiative. Aber was tun Sie, damit das auch im Rest Deutschlands ankommt?
Also wir knüpfen Kontakte zu anderen, zum Beispiel die Kollegen von der DFL-Stiftung, also der Stiftung der Deutschen Fußballliga, ist intensiv auf Social Media unterwegs, weil das ja ein Punkt ist, wo sich viele Jugendliche insbesondere radikalisieren, weil sie sich nicht mehr aus den Nachrichten, sondern aus TikTok informieren. Und da kann tatsächlich, entschuldigen Sie, jeder Schwachsinn über die Bühne gehen. Und die DFL-Stiftung hat namhafte Fußballprofis, Thomas Müller zum Beispiel von Bayern München, gewonnen, einzuladen, mal nachzudenken über Demokratie und Wählen gehen. Und mit solchen Initiativen vernetzen wir uns. Wir sind auch auf Social Media unterwegs. Wir finden also mehr und mehr Unterstützerinnen, die auch sich äußern in Social Media, auch sozusagen adäquat für die jüngere Generation zu sagen, denkt mal über das Wählengehen nach.
Nun ist das ja ein hehres Ziel und auch nicht falsch, das zu unterstützen. Trotzdem haben Sie sich damit ja als Vorstand der Töpferstiftung auch ein bisschen aus der Deckung gewagt. Also es gibt ja auch eben vom rechten Rand auch Kritik daran und es gibt ja auch Bestrebungen, wenn man denn an der Macht sei, dass man alle Förderungen für gemeinnützige Organisationen einstellen würde. Inwieweit hat sie das beeinflusst nochmal?
Das hat uns eher motiviert. Also ich bin von Hause aus Jurist. Es gab einen klugen Bundesverfassungsrichter, Ernst Wolfgang Böckenförder. Der hat mal den klugen Satz gesagt, der moderne Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Und was er damit meinte, war, dass die Demokratie darauf angewiesen ist, dass jeder Einzelne sich das zum Thema macht. In Deutschland sind etwas mehr als 1 Million Menschen Mitglieder in politischen Parteien. In Deutschland sind aber 50 Millionen Menschen Mitglieder in Vereinen und Verbänden, 27 Millionen davon in Sportvereinen. Und wenn die wollen, dass die Art, wie wir leben, mit Respekt, mit Zuhören, aufeinander zugehen, friedlichen Entscheidungsprozessen der Demokratie, wenn die wollen, dass das so bleibt, stehen die besser auf. Und das sind dann nicht irgendwelche hutzeligen Vereinsmeier, sondern das ist die Mitte der Gesellschaft und das ist auch die Breite der Gesellschaft. Und das ist unser Wunsch, dass wir auch gar nicht Leute ausgrenzen oder unsererseits selber auf Hass mit Hass reagieren, sondern... Und da kommen dann wieder Stiftungen rein, zu sagen, gemeinwohlorientiert zu sagen, ja, lass uns unterschiedliche Meinungen meinetwegen auch hart und kontrovers austragen, aber wir streiten um dieselbe Sache am Ende des Tages.
Mhm. Nun bieten Sie ja als Projekt GoVote, muss ich ja so sagen, ne, bieten Sie ja nicht nur Plakate an, sondern Sie ermutigen die Leute ja auch. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was an Dienstleistungen Sie quasi noch anbieten?
Naja, also wir haben in Hamburg eine wunderbare Agentur, Push, die uns unterstützt, die das auch weitgehend pro bono macht, die hilft uns auf Social Media professionell präsent zu sein. Ich nenne mal ein Beispiel, wie sich GoVote entwickelt oder vielleicht zwei. Ich habe mit einem Hamburger Rechtsanwalt gesprochen, der hat gesagt, was können wir denn machen? Da habe ich gesagt, euer Job ist doch, euren Mandanten zu erklären, wie das mit dem Rechtsstaat so ist. Habt ihr nicht Lust, Social Media sozusagen kleine Statements zu, was ist Demokratie? Und oh Wunder, 10 große, renommierte Hamburger Anwaltskanzleien haben sich zusammengefunden und haben gesagt, jeder von uns erklärt mal ein bisschen Demokratie und dann schicken wir das auf Social Media raus. Und sowas produzieren wir, helfen Leute, ein Sprachrohr zu finden. Ein ganz brandneues Projekt, von dem wir noch nicht genau wissen, ob es steigt, ist, dass wir versuchen wollen, in der Woche vor der Wahl im Hamburger ÖPNV präsent zu sein, über sogenannte Gesangsflashmobs. Die sind natürlich keine wirklichen Flashmobs, wenn man sie ankündigt, aber wir werden versuchen, mit Sängerinnen und Sängern, sind gerade mit der Hochbahn im Gespräch, präsent zu sein, um Leute, wahrscheinlich nicht mit Bruder Jakob schläfst du noch, aber sowas Ähnlichem irgendwie aus der Reserve zu locken und zu sagen, Leute, geht wählen, das ist eure Chance mitzubestimmen.
Mhm. Nun ist ja das Thema, Sie haben gerade gesagt, im Dialog bleiben, keinen ausschließen. Das Problem ist ja so ein bisschen ein Phänomen, das wir aus Amerika kennen, dass es eigentlich gar keinen Dialog mehr gibt zwischen den jeweils extremen Lagern. Also dass man einfach sagt, ich habe meine Argumente, du hast deine Argumente. Also ich erlebe das oft, dass das dann heißt, also meine Quellen sind Mainstream-Medien. Ne? Ich dachte immer, Mittelstrahl wäre was Gutes, hat mein Arzt gesagt, aber ist es offenbar nicht. Aber nein, aber dass also da quasi man gar nicht in den Dialog kommt. Nun habe ich gesehen, Sie bieten auch dazu was an. Das hat den martialischen Namen Straßenkämpfer, Stammtischkämpfer, glaube ich. Und sind so Seminare. Können Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
Naja, ein Merkmal dieser Kampagne ist, dass sie dezentral ist. Also dass ganz viele Stadtteil, Kulturzentren und Initiativen das anbieten, was sie ohnehin haben. Das heißt also, es gibt eben Einzelne, die dann Seminare anbieten und sagen, wie komme ich eigentlich ins Gespräch mit Leuten, die sich radikalisiert haben und wie gehe ich mit den üblichen Argumentationsformen um. Es gibt ja zum Beispiel diesen viel strapazierten Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, und Meinungsfreiheit. Das ist sehr spannend, weil es geht ja gar nicht um Meinungsfreiheit, sondern viele Menschen wünschen sich eine Widerspruchsfreiheit, dass sie nämlich was sagen dürfen und keiner widerspricht. Das ist aber nicht Demokratie, das ist sozusagen, früher hätte man gesagt, auf Mono gesendet. Also damit anders umzugehen, von Carsten Broster, dem Hamburger Kultursenator, gibt es den klugen Satz, Zweifel ist die Brücke in den Dialog. Und miteinander so umzugehen, dass man vielleicht von seiner Sache überzeugt ist, aber doch mit dem Zweifel reingeht, der andere könnte auch recht haben. Das wäre schon gesellschaftlich eine ziemliche Leistung. Und viele Institutionen versuchen genau das, nicht jetzt Zweifel zu säen, aber doch ein Dialogklima zu schaffen. Und ich durfte vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung sitzen, wo Vertreter des NDR mit den Vertretern der islamischen Gemeinden in Hamburg zusammengesessen haben. Und es war bemerkenswert, wie die trotz großer, zum Teil inhaltlicher Unterschiede sich doch einander zugehört haben, im Gespräch waren. Also insofern, das wäre das Ziel, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, was ein bisschen raus aus den Schützengräben und rein in den Dialog.
Haben Sie Angst, dass der Dialog irgendwann auf der Strecke bleibt?
Naja, wir haben eine politische Kultur, die das im Moment nicht so richtig befördert, weil sie entweder über Lautsprecher, Talkshows oder sonst wie miteinander kommuniziert und die Bürgerinnen und Bürger, viele Menschen kriegen gar nicht mehr mit, dass eigentlich der Kompromiss das zentrale Entwicklungsmerkmal unserer Demokratie ist. Kompromiss wird allgemein als Niederlage, weil ich habe ja nicht erreicht und durchgesetzt. Und nochmal deutlich zu machen, dass das was sehr Kluges sein kann zum allgemeinen Wohl. Auch sowas kann eine Kampagne mal nach vorne tragen. Das klingt erst nicht sexy, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das eigentlich aller Mühen wert, deutlich zu machen, Leute, wir müssen verhandeln und wir müssen dann ein Ergebnis haben, zu dem wir alle stehen.
Mhm. Können Sie uns vielleicht nochmal sagen, wie sieht der Prozess bei Ihnen aus, um neue Initiativen und Programme für GoVot zu entwickeln?
Na, wir sprechen ganz viel mit Leuten und wir fragen Leute immer weiter, kennt ihr jemanden und wen könnten wir noch fragen? Und dann gibt es andere Stiftungen, die wieder andere Netzwerke haben. Es gibt einen wunderbaren Fonds bei der Bürgerstiftung Hamburg, wo 17 Stiftungen eingezahlt haben, über 100.000 Euro, aus denen Menschen Fördermittel beantragen können. Der ist unglaublich nachgefragt. Das geht weg wie heiße Semmeln, was bei Geld nicht wundert. Aber nicht jeder kriegt Geld, sondern die Leute, die sich kluge Projekte für die Demokratie ausdenken. Eines meiner Liebsten ist ein Stadtteilzentrum in Stalshoop, einem geforderten Hamburger Stadtteil. Die machen am Valentinstag eine Veranstaltung Love for Democracy. Und da machen sie alle möglichen lustigen Sachen, um die Leute irgendwie nochmal auch positiv zu stimmen.
Nun haben Sie jetzt viel über die Verpflichtung auch der Töpferstiftung gesprochen, sich da zu engagieren. Gibt es eine persönliche Verpflichtung? Sie sind Vater von 4 Kindern, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das auch eine Überlegung zu sagen, wir müssen für die Zukunft was tun?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also es gibt mindestens 2 persönliche Bezüge. Das eine ist, dass ich Vater von 4 Kindern bin, denen ich natürlich wünsche, dass wir denen eine intakte Demokratie, die sie selber gestalten können, auch weitergeben. Ich bin Teil der Boomer-Generation, sagt man, glaube ich. Viele von denen freuen sich jetzt schon auf den Ruhestand. Ich tue das noch so nicht, sondern ich finde, wir haben eine Verpflichtung, auch die Welt, die uns mal anvertraut war, ordentlich weiterzugeben. Und es gibt einen ganz persönlichen Bezug. Ich bin Enkel einer Holocaust-überlebenden jüdischen deutschen Bürgerin. Mein Großvater, der mit meiner jüdischen Großmutter verheiratet war, ist von den Nazis aus dem Amt gejagt worden. Beide haben den Krieg überlebt, weil sie sehr zusammengehalten haben. Aber ich möchte nicht, dass dieses Land noch einmal Menschen ausgrenzt und dass dieses Land sozusagen die Chance der Demokratie verspielt. Das klingt jetzt sehr groß, aber ich glaube, viele Menschen haben persönliche Bezüge. Und insofern ist mir das auch ein Anliegen, dass wir auf Anstand schauen, aufeinander zuhören und vernünftig miteinander umgehen.
Sie haben vorhin von Social Media gesprochen, wo Sie auch relativ viele Aktionen haben. Nun hat es ja vor kurzem die Ankündigung gegeben von Mark Zuckerberg und das betrifft eben Elon Musk, betrifft ja nicht nur X und Facebook, dass die Faktencheck-Programme eingestellt bzw. deutlich erleichtert werden, also sprich der Faktencheck quasi gar nicht mehr stattfindet. Ist das etwas, wo Sie sagen, das macht es uns zunehmend schwieriger auf Social Media? Oder wie sehen Sie das?
Also mir ist darüber nochmal klar geworden, wie wichtig die Unterscheidung zwischen Qualitätsmedien ist, also Medien, deren Nachrichten zum Beispiel 2 unabhängige Quellen haben, was typischerweise ein Merkmal für Qualitätsjournalismus ist, und dem freien Geschwurbel von Social Media. Und ich wünsche mir, dass die Kinder und Jugendlichen, die damit groß werden, noch eine Chance haben, diese Unterscheidung wahrzunehmen. Das ist unglaublich schwer, weil natürlich oft irgendwelche Versatzstücke aus Qualitätsmedien herausgerissen werden und durch den Strudel von Social Media gegoogelt werden, um dann als Wahrheit zu gelten. Und deshalb eine der schönsten Aktionen von GoVote ist eine Aktivität der Katholischen Akademie zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung, bei dem 300 Schülerinnen und Schüler, Erstwähler, unter dem Titel Stunde der Wahrheit Menschen in der Stadt besuchen, die was mit Wahrheit zu tun haben. Also Journalistinnen und Journalisten, Richter, Menschen, die in Verantwortung stehen, um mit denen die Frage zu diskutieren, was ist eigentlich Wahrheit und wie kann ich mir ein Bild von Dingen machen, so wie sie sind und nicht so, wie sie mir in Social Media begegnen. Das ist sicher angesichts der Anzahl der Beteiligten nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen solche modellhaften Versuche, um auch Schule an Hand zu geben, wie kann ich damit umgehen? Also es ist natürlich eine große Bildungsherausforderung, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die vielen Gutwilligen hinterherrennen, hinter technischen Digitalisierungsentwicklungen, die unglaublich schwer sind zu verstehen oder auch zu vermitteln.
Und gleichzeitig, wenn ich das mal aus meiner Perspektive sagen darf, ist das natürlich ein Riesenproblem, dass Journalismus, also das ist nicht das Problem, aber dass Journalismus quasi nicht mehr der einzige Publisher ist, ne, sondern dass jeder heutzutage, so heißt es ja so schön, sein eigener Herausgeber sein kann. Und natürlich, Sie haben es eben gesagt, die Inhalte auf Social Media mit Qualitätsjournalismus oder auch mit ausgebildeten Journalisten überhaupt nichts zu tun haben. Es ist vielleicht auch kein Wunder, dass die Statistiken zeigen, dass die AfD in diesem Bereich besonders stark ist und natürlich auch, wenn man sich die Demografie der Wähler, der Zielgruppen anguckt, auch dort besonders große Erfolge hat. Macht Ihnen das Angst?
Ja, und ich finde, dagegen muss man aufstehen. Wenn ich das sagen darf, die Bild-Zeitung fährt im Moment eine Kampagne, in der sie vier Politiker, Robert Habeck, Olaf Scholz, Friedrich Merz und Christian Lindner im Bett schlafen zeigt. Und
Aufwachen für die Demokratie.
Aufwachen für die Demokratie steht da drüber. Da habe ich erst drüber geschmunzelt, weil ich gedacht habe, naja, das ist sozusagen, das wird man sich halt manchmal wünschen, dass sie so ein bisschen wacher daherkommen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass diese Kampagne sehr das Narrativ extremistischer Parteien bedient, weil es gibt ja Parteien, die diese Parteien, die da zusammen im Bett liegen, als die Altparteien bezeichnet und eigentlich behauptet, die verschlüpfen die Zukunft. Die würden sozusagen nicht mehr die Interessen des Volkes vertreten. Und deshalb finde ich diese Kampagne mehr als kritisch, weil man dieses Narrativ dann doch auch, glaube ich, hinterfragen muss und über das erste Schmunzeln hinweg nochmal wegdenken muss und sagen muss, was macht das mit unserem Land? Ich will für keinen der vier Parteien Wahlwerbung machen, aber es sind alles Parteien im demokratischen Spektrum und deshalb habe ich mich gefreut, als dann auf Social Media auch ein Bild aufgetaucht ist, wo dann Herr Zuckerberg und Herr Musk und der Chef des Springer-Konzerns schlafend im Bett lagen und darunter stand Aufwachen für die Demokratie.
Gut, nun apropos Aufwachen für die Demokratie, viel diskutiertes Thema ist ja gerade die sogenannte Brandmauer und auch tatsächlich die Frage, was passiert, wenn man eine Partei, die eine relativ hohe Zahl von Stimmen bekommt, wie letztens ja auch in Brandenburg oder in anderen Bundesländern, wenn man da verhindert, dass die an der Regierung beteiligt ist. Wie sehen Sie das, ohne dass wir jetzt über die CDU sprechen wollen, aber generell muss man solche Parteien nicht ab einem bestimmten Punkt einbinden oder wie ist Ihre Sicht darauf?
Naja, also ich habe das, glaube ich, vorhin schon kommentiert mit dem Unterschied zwischen demokratischen Parteien und demokratisch gewählten Parteien. Dann wird immer gesagt, ja, aber die weisen ja auf bestimmte Themen hin und das müssen dann die anderen Parteien aufgreifen. Da bin ich ein großer Anhänger davon, mal faktenbasiert Politik zu betreiben. Also nicht anhand von irgendwelchen fanalen, tragischen Ereignissen, dramatischen Ereignissen, sondern mal genau zu schauen, wenn ich die Statistik richtig verstanden habe, ist in Deutschland im vergangenen Jahr die Zuwanderung deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig gibt es große Probleme in diesem Land, dass Leute bezahlbaren Wohnraum finden. Wir haben einen wichtigen Umgang mit dem Thema Bildung. Also es gibt ganz, ganz viele andere politische Themen. Und deshalb bin ich ein Fan davon zu sagen, lass uns doch mal auf die Sachthemen gucken und was die wirklich wichtigen Sachthemen sind. Und dann muss man gucken, welche Parteien haben dazu was beizutragen. Und dann, wenn man das zu Ende denkt, dann erübrigt sich Ihre Frage, ob man sozusagen wen man wie einbindet, weil wenn die zu dem Thema nichts beizutragen haben, dann brauche ich auch mit denen nicht zusammenarbeiten.
Trotzdem gibt es ja die große Befürchtung, dass die entscheidende Wahl eigentlich gar nicht die jetzige ist, sondern die in 4 Jahren. Weil wenn man beispielsweise die AfD ausgrenzt in irgendeiner Form, dass dann eben der Zuspruch nochmal steigen wird. Sehen Sie das auch so?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte auch differenzieren zwischen Menschen, die eine Partei wählen, und der Partei. Weil man ja auch erlebt, dass es gesichert rechtsextreme Menschen in einer Partei gibt. Das kann man aber nicht über alle Leute ziehen, die diese Partei wählen. Das heißt also, der Kern ist, macht gute Politik und gewinnt die Wähler zurück. Das ist sozusagen das, was ich den demokratischen Parteien zurufe. Und das wäre auch meine Perspektive für in 4 Jahren. Denn wenn ich nochmal 4 Jahre zurückdenke und an die Generation meiner Kinder denke, da gab es einen großen Zuspruch für ganz andere Parteien in der Generation. Jetzt hat es durch TikTok und andere Dinge auf einmal wendet sich eine Teil der Jugend extremistischen Parteien zu. Also ich bin da Optimist und ich streite auch für die Demokratie, weil ich daran glaube, dass die auch eine Chance hat, sich zu entwickeln dort.
Das bedeutet also, GoVote hat sich ja gegründet vor der Europawahl, jetzt nochmal natürlich im Aufwind. Aber das heißt, stellen Sie die Arbeit nach den Bundestagswahlen ein oder geht es dann in die nächsten 4 Jahre?
Also, die Kampagne heißt GoVote, das heißt, sie knüpft schon ein bisschen an die Wahlen an. Was aber im Stiftungssektor insgesamt, und über den berichten Sie ja auch, eine große Rolle spielt, ist dieses Nachdenken, was ist unsere Rolle eigentlich in der Demokratie? Weil wir auch ehrlicherweise feststellen müssen, dass 20 oder 30 Jahre politischer Bildung und Demokratiebildung noch nicht wirklich uns immun gemacht haben. Und das muss man nochmal neu diskutieren. Weil die Welt sich 1,5 Mal gedreht hat seit den 1970er Jahren und den Heften der Bundeszentrale für politische Bildung, mit denen wir alle groß geworden sind.
So ist es.
Und das braucht heute eine andere Anmutung, das braucht eine andere Dramaturgie. Und da spielen Stiftungen eine große Rolle. Übrigens aus meiner Sicht auch die politischen Stiftungen, die sich heftige Fragen gefallen lassen müssen, wo sie denn eigentlich sind. Denn die sind Instrumente der politischen Bildung, die den Parteien anvertraut sind. Und die haben alles Mögliche, auch gute Dinge natürlich gemacht, aber die werden sich nach diesen Bundestagswahlen sehr die Frage stellen müssen, wie richten wir uns denn aus? Die dürfen ja keine Werbung machen für die Partei, der sie verbunden sind, sondern die haben den klaren Auftrag, auch an der politischen Bildung mitzuwirken. Und mit denen gemeinsam müssen die privaten Stiftungen und andere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure gucken, was können wir denn machen, um in diesem Land noch mehr Begeisterung für Demokratie zu wecken. Daran werden wir festhalten als Töpferstiftung.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Herr Wimmer, ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende und interessante Gespräch und ich bin sicher, wir hören uns nach der Wahl wieder.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.